Ich lese den Textabschnitt aus Johannes 10. Es ist ja ganz wunderbar, dass Jesus nie theoretisch gesprochen hat. Wenn ich an unsere Predigten denke, die sind alle immer sehr schwierig zu verstehen. Jesus hat Geschichten erzählt. Ganz schade, wo wir keine Geschichten erzählen. Ob das die Gleichnisse sind, ob das die Bilder sind. Macht's auch so. So stehen alle Leute. Das Bild vom guten Hirten Johannes 10. Grandios, und ich lese jetzt am Anfang von dem ersten Vers. Wahrlich, wahrlich, das ist schön, dass Jesus immer das eingeleitet hat mit dem doppelten Amen. Es ist gewisslich wahr. Amen, Amen. Das sind die ganz wichtigen Jesus-Sätze. Uns immer beobachten. Deutsch, wahrlich, wahrlich, ich sage, immer vorangesetzt. Wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Und jetzt von Vers 7. Da sprach Jesus wieder, wahrlich, wahrlich, Amen, Amen, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, der wird selig werden. Ist ja merkwürdig, dass wir das Wort selig gar nicht mehr gebrauchen. Wir reden von glücklich. Selig ist die höchste Form des Glücks, die nur Jesus geben kann. Die Seligpreisungen, auch in der schlimmsten Trauer, auch in der größten Not eines Lebens, gibt Jesus dir eine Seligkeit, die nur mit himmlischen Freuden vergleichbar ist. Und auch hier, wie Jesus da sagt, wer durch diese Tür, die Jesus ist, hindurchgeht, wird selig werden. Wir erleben es gegenwärtig, dass um uns her ganz viele verzweifelte Leute sind. Von der Politik sieht man nicht mehr, wie das überhaupt werden soll und was noch kommt. Ohne Gott geht es in die Dunkelheit, aber wer Jesus findet, findet seinen Weg und die Seligkeit und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und überfließende Fülle, als im alten Luther, volle Genüge, überfließende Fülle bekommen sollen. Also, das erlebt ja jeder Familienvater, wenn er mit dem Auto unterwegs ist und die Kinder sehen plötzlich, da ist eine Schafherde. Papa, bleib stehen, wir wollen gucken. Spricht jeden Menschen an. Was ist eigentlich das so Faszinierende an dem Bild der Schafe? Ganz merkwürdig, wie uns das seit Kindertagen begleitet. Ich habe ja noch den Zweiten Weltkrieg miterlebt und 1943 den ersten schweren Luftangriff auf Stuttgart. Furchtbar im September, wie die Wände gewackelt hat. Man hat ja keine Bunker gehabt, man saß ja nur im Schutter. Und da war ein Luftschutzwart, den habe ich immer als Fünfjähriger bewundert mit seiner Kuppel. Und dann schlag er auf den Boden und schrie, es ist alles aus, es hat eingeschlagen. Das war am Feuersee unten, da waren 70 Menschen tot. Bei uns hat nichts eingeschlagen, oben in der Handelsschule, Rodebühl 101. Aber die Nerven waren durch. Und die Mutter hat uns Kinder, 5 Kinder, die kleinste Schwester noch, 6. im Kinderwagen, hat gemeint, sie sei schon im Staub erstickt, mit uns den 23. Psalm gebetet. Diese Kindheitserinnerung. Und wie wir einmal gebeten wurden, in Korntal, im Altenheim, zu sprechen, meine Frau und ich, wir sind ja so Fan dieser großen Lieder, weil ich Jesus Schäflein bin, wie vor 300 Jahren dieses Lied entstanden ist. Wir haben es nie in der Gemeinde gesungen, wir Dummköpfe. Wie die Leute geheult haben, was sie erlebt haben auf der Flucht, als die Geschwister erfroren sind, als alles war, die Russen sie beschossen haben, weil ich Jesus Schäflein bin. Das ist ja kein Kinderlied. Vor 300 Jahren von Luise von Hain bei den Zinzendorf-Leuten entstanden für Erwachsene. Karl Barth wurde am Ende seines Lebens, der große Theologe, einmal gefragt von Frauen, die ihn besucht haben, Hat er so riesen Folianten geschrieben, Karl-Barth-Bücher, das ist, kann man nicht lesen als normaler Mensch. Ob er das auch in einem einfachen Wort zusammenfassen könnte, seine ganze Theologie. Wisst ihr, was er gesagt hat? Weil ich Jesus Schäflein bin in des Hirten Armenschoß. Und deswegen ist das das herrlichste Kapitel, das ihr jetzt habt. Nächsten Sonntag dann nochmal weiter. Der Hüter Israel schläft und schlummert nicht. Wenn dich die ganzen schweren Sorgen plagen, dann musst du wissen, der gute Hirte ist mein Herr. Jetzt erleben wir es, dass natürlich die Gottlosen spotten und sagen, das seid mir gleich, ihr Schafsköpfe. Ihr Christen wollt Schafe sein. Dabei haben die eins nicht verstanden, dass Menschen Herdentiere sind. Immer. Bei meinen Enkeln wird plötzlich kein Fleisch mehr gegessen. Alle müssen immer das Gleiche machen. Irgendeinem Rattenfänger laufen sie nach. Und dann muss es E-Auto sein und dann muss plötzlich, ich gehöre ja zu dieser Generation, die noch die Krawatte anzieht, aber die anderen sagen, es ist vorbei. Wir machen alles so, wie die anderen es machen. Wir sind Herdentiere. Aber das Schlimme ist, dass wir nur Diebe und Räuber haben, die uns führen. Geschäftsleute, die uns ihren Absatz machen wollen und Ideologen. Ich vertraue auch den politischen Parteien schon lange nicht mehr dem, was sie erzählen und uns behaupten. Ich vertraue nur noch dem guten Hirten Jesus. Und das ist ganz entscheidend wichtig. Und dann erlebt ihr es in der Bibel, nicht bloß da im Psalm 121, der Hüter Israel schläft und schlummert nicht. Während du schläfst, wacht er, der Herr, über dir. Und das ist ganz wunderbar, dass du es wissen darfst. Ich gehöre ja schon zu dieser Rollator-Generation. Ich war noch kein Rollator, aber ich habe da unten in der Frohnackerstraße 1 gewohnt, bevor der große Durchbruch kam. Und das Gemeindehaus abgebrochen wurde, bevor das Jakob-Andrea-Haus gebaut wurde, war ich schon in Waiblingen als Vikar. Und vor über 60 Jahren bin ich aus Waiblingen weg und habe meine Frau geheiratet, euch grüßen lassen, liegt krank heute, kann ich mitkommen. Aber so herrlich, dass man das im Leben erleben darf. Und ich sage, wir Alten, dass ihr das überhaupt noch anhört, aber ihr Jungen, ihr müsst wissen, wir haben es erlebt in ganz schweren Krisen, schwersten Verkehrsunfällen, in großer Not, wie der Hüter Israels, der gute Hirte, uns führt. Neulich habe ich meinen Enkel gefragt, ein großer Weltmann, wie hast du eine fromme Frau gefunden? Er sagt, du hast uns doch gesagt, man muss dafür beten. Sei anders findet man keine richtige Ehefrau. Als dass der Herr einen führt und leitet, das kann man nicht mit seinen Augen machen, sonst geht es wie beim Simson. Sie gefällt meinen Augen und dann tappt man erst recht in die Falle. Sondern ich will das haben. Neulich hat mich im Internet einer angeschrieben, Bernhard Kurz, hat irgendwas im Internet gefunden und wollte Auskunft haben. Und habe ich gegoogelt und habe gedacht, das ist einer der größten Musical-Menschen. Ein Freund von Teile und von Ketz in Hamburg und so weiter. In Berlin, im größten Hotel Europas, macht er da mit Tina Turner Show und wie die Elvis Presley und was da ist. War ganz tief abgesunken. Drogen, Ehe kaputt. Und dann fährt er auf der Autobahn auf einen LKW auf und die Polizei kommt und sagt, da lebt keiner mehr. Und die ziehen ihn unverletzt raus. Und dann sagt er, und da schrieb er mir und die IDEA hat es veröffentlicht auf der Rückseite. Mit 9 Jahren in der Kinderstunde in Nürtingen hat die Tante mir erzählt vom verlorenen Schaf. Und jetzt habe ich es begriffen. Und alle unsere Mitarbeiter in Berlin, die haben die Bibel. Und er geht in die Gemeinde von Schöneberg, weil er gemerkt hat, in der Welt ist kaputt, wir sind wie die verlorenen Schafe. Es gibt nur einen, der uns sucht, das ist der Heiland Jesus. Und den brauchen wir. Und es ist heute besonders schlimm, wo die Christenheit so zerrissen ist in ganz vielen Gruppen und Kreisen. Konfessionen. Wer hat denn recht, welche Gruppe? Es gibt bei Jesus nur eine Herde. Und das ist die Gruppe, die auf die Stimme des guten Hirten hört. Das hat schon der Martin Luther in den schmalkaltischen Bekenntnissen gesagt. Es gibt nur eine Gemeinde weltweit. Ist mir ganz egal, von welcher Gruppe. Es zählt nur, ob du die Stimme des guten Hirten hörst. Und da müssen wir uns auch immer wieder merken, dass alle Anordnungen von unseren menschlichen Führern in unseren Gruppen, Konfessionen und Kreisen gar nicht wichtig sind. Wir brauchen gar keine irdischen Herren, sondern der Herr Jesus leitet seine Gemeinde und führt sie. Und das hat er versprochen. Und das führen wir und alle anderen. Das sind Diebe und Räuber. Wenn ihr einmal in die Kirchengeschichte hineinguckt, ist es erschütternd, was Menschen in der Jesusgemeinde gemeint haben, aufrichten zu müssen. Ob das alle Ordnungen sind, wie man sich taufen lassen muss und wie man singen muss und wie man das machen muss und wie man die Titel gebraucht. Obwohl Jesus gesagt hat, ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen. Nein, es gibt nur Brüder und Schwestern. Wisst ihr das? Nur Brüder und Schwestern in der Jesusgemeinde. Und Brüder und Schwestern ist der höchste Ehrentitel, den es gibt. Er schämt sich nicht, unser Bruder zu sein. Es hat nichts mit der Geschlechtlichkeit zu tun. Sondern dass Jesus dein Bruder wird. Hebräer 2, Vers 11. Das ist die größte Sache. Er will dich haben in seiner Gemeinde. Und jetzt haben wir im Alten Testament, wer eine Bibel dabei hat, guck mal kurz rein, Jeremia 23, da steht von den falschen Leuten in der Gemeinde, die bösen Hirten. Ganz arg notvoll, was man erlebt hat, auch mit falschen Führern, mit falschen Leitern. Wie Gott sagt, ich erbarme mich meines Volks. Wieder die Propheten, die mein Volk irreführen. Und er ist der einzige gute Hirte. Bleibe bei Jesus. Und es wird auch für euren Christusbund immer wieder die Frage sein. Mir hat auch das Wort Brüderbund sehr gefallen. Weil es nichts mit der Geschlechtlichkeit zu tun hat. Sondern dass Christus unser Bruder ist. Das Allergrößte, dass ich das weiß, alles andere soll nicht gelten. Und da können wir auch in anderen Dingen sagen, da habe ich eine andere Meinung und eine andere Idee. Aber was Christus mir durch sein Wort sagt, das ist für mich wichtig. Und dann, weh denen, die ihre Träume erzählen. Wer seine Träume erzählen will, der soll die Träume erzählen. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Es geht uns ums Jesuswort. Und das ist die große Schatz im Christusbund. Und das ist in der Jesusgemeinde überall herrlich. Es ist ja ganz schlimm, dass heute die stille Zeit in vielen Christenleben nicht mehr gilt. Liebe Leute, das war der Reichtum schon der Generation vor uns, Otto Riedmüller, dann mit der Morgenwache. Es war ganz gewaltig, ohne diese Viertelstunde morgens, wenn du es nicht morgens machst, abends schläfst du ja doch drüber ein. Du musst es morgens machen, du musst die Zeit haben. Mit Jesus hören sie aber, wer mein Wort hört, der redige mein Wort recht. Wie reifen sie Stroh? Und ist mein Wort nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Das ist so wichtig. Und dann haben wir das zweite Kapitel in Hesekiel 34, eine alte Not, dass man mit Kirchen und in Gemeinschaften genauso mit Tyrannen zu tun hat, die Unbiblisches sagen, bald immer euch zur Warnung aufrufen. Wir sind eine Gemeinde, die auf das Wort von Jesus hören will. Und da heißt, ihr stärkt das Schwache nicht und das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück, das Verlorene sucht ihr nicht, das Starke aber dreht ihr nieder mit Gewalt, meine Schafe sind zerstreut. Hesekiel 34, Jeremia 23, die wunderbaren Kapitel. Das war ja ganz groß bei der großen Bekenntnisbewegung in Dortmund. Damals waren all die Grußworte der Bischöfe, die gesagt haben, wir haben doch alles so gut gesagt. Und dann ist Wilhelm Busch nur raufgegangen und hat gesagt, ich bin so froh, dass in meiner Bibel drin steht, ich will mich meiner Herde selbst annehmen, spricht der Herr. Ja, Jesus wird uns immer wieder in diesen Zeiten führen und seine Gemeinde wecken. Und ich freue mich riesig, dass ich das nach über 60 Jahren, wo ich von Waiblingen weggegangen bin, damals als junger Vikar und geheiratet habe und dann in den Schwarzwald gezogen bin, dass ich das erlebe, was hier auch in Waiblingen aufgebrochen ist. Hab das erlebt, es waren Einzelne hier, drüben im Bonhoeffhausen, mutiger Kirchengemeinderat, und da drüben Martin-Luther-Gemeindehaus, ein Dr. Azzone, Mann vom Kultusministerium, treue Bibelleute. Aber es war ganz arg schwierig, die Streitereien der Kirchen und der Pfarrer, und wo kein geistlicher Aufbruch war. Ich freue mich, dass ihr Jesus-Gemeinde seid, das ist ganz herrlich. Eine Herde und ein Hirte. Und das Tolle ist, dass Gott das will, und das ist dort in Johannes 10 von Jesus einmal aufgenommen, wo die Juden sagen, sag's doch uns klipp und klar, bist du jetzt der Messias? Bist du's? Ich habe es euch doch gesagt, aber ihr kapiert es nicht, weil ihr es nicht fassen könnt. Nur wer zu meinen Schafen gehört, wer gehört denn zu den Schafen, der durch die Türe durchgeht? Und so tut das Jesus das nichts. Wie kann ich denn durch Jesus hindurchgehen? Es gibt keinen anderen Zugang zu Gott als durch Jesus. Heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Herrlich. Keinen anderen Zugang. Was denn sonst? In dem schönsten Weihnachtslied von Gerhard Hersteegen jauchzte der Himmel. Heute, hier ist die Pforte des Himmels nun offen zu sehen. Es gibt keinen anderen Zugang zu Gott. Die Propheten haben schon im alten Bund enthüllen wollen, schon Jakob, da hat es Gott ihm zeigen wollen mit der Himmelsleiter, aber die Menschen haben sie immer versperrt und es gibt keinen anderen Zugang zu Gott. Es ist ja ganz tragisch, dass die meisten Evangelikalen auch nur von Gott reden. Da müsst ihr immer aufpassen, wenn ihr von Gott redet, dann denken die Leute an Buddha oder an Allah oder an Feld, Wald und Wiesengott. Wisst ihr, wie die Nazis ihren Glauben bezeichnet haben? Wir sind Gottgläubige. Wir haben nichts, aber wir sind Ungläubige. Gottgläubige. Also vielleicht haben wir gesagt, ich bin Gottgläubiger. Wir sind Jesusgläubige, weil erst in Jesus uns die Tür aufgemacht hat. Nur wer die Gnade von Jesus erfahren hat in seinem Leben, der kann das sagen. Er hat mich erlöst, er hat mich freigemacht aus den Bindungen der Sünde, aus der Heiland, der am Kreuz für mich gestorben ist. Und wenn nur wer den erkannt hat, der kann in die Herde Jesu reinkommen und kann dazugehören. Und das ist so wunderbar, dass wir den Namen Jesus aussprechen. Es fällt uns ja manchmal schwer, für Ungläubige zu sagen, aber es ist das herrlichste Bekenntnis. Ich freue mich so, dass er an Heiligabend auf dem Marktplatz das macht, redet von Jesus. Es ist eine Biografie erschienen einer Pfarrerstochter, einer großen Politikerin, deren Vater sehr rot war und aus der Bundesrepublik in die DDR übergesiedelt ist. Und in diesem Pfarrhaus ist diese große Politikerin aufgewachsen, über 700 Seiten. Das ist ihre Biografie, braucht sie nicht lesen, ist sehr schwierig zu lesen. Aber da sagt sie, ich habe doch auch trotzdem Sozialismus und der FDJ, in der ich war, begriffen, was Weihnachten ist, dass man sich um die Armen sorgen muss. Wo steht denn das in der Weihnachtsgeschichte? Steht nirgendwo in der Weihnachtsgeschichte, dass man vor die Armen sorgen muss. Steht nicht drin. Euch ein Heiland geboren, der euch rettet aus den Bindungen der Sünde. Und ihr müsst errettet werden aus einer bösen Welt, in der ihr gefangen seid. Das ist Weihnachtsgeschichte. Da bricht der Friede auf Erden an und der Himmel ist offen. Ich verkündige euch große Freude, der Heiland ist da. Und deshalb ist das der einzige Zugang zur Jesusgemeinde. Und darum genügt es uns nicht, dass wir von Gott reden. Das machen wir dann beim Krankentum. Möge Gott Ihnen auch beistehen. Nein, möge Jesus dir nahe sein. Kennst du ihn überhaupt? Und das Schlimmste ist, dass wir ja im Religionsunterricht in den Kirchen das seit Jahrzehnten, ja schon seit Jahrhunderten treiben, dass den jungen Leuten das erzählt wird, das seien alles nur Legenden und Geschichten. Nein, dieser Jesus ist der Abglanz der himmlischen Herrlichkeit. In ihm ist das alles drin, lesen in Hebräer 1, die ganze Offenbarung Gottes. Und in Jesus ist die Fülle Gottes da. Und er will in deinem Leben wohnen, nicht bloß in der Krippe. Er will in dir wohnen, in Christus, in uns. Die Fackelträger, Major Thomas, die machen das ja so toll, dass sie sagen, Christsein ist nicht leicht, Christsein ist auch nicht schwer, Christsein ist unmöglich. Kannst du es nämlich nicht als Christ leben. Erst wenn Christus in deinem Herzen wohnt, Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das ist der Zugang zur Herde. Dann sagt Jesus so, wer anders ins Reich Gottes einbrechen will, der ist ein Dieb und ein Räuber, so kommst du nicht hinein. Und das ist ganz schlimm, dass in der Christenheit viele Jesus gar nicht kennen. Ich finde immer das größte Bekenntnis ist, wenn du erzählst, was dir Jesus bedeutet. Sagst du, heute Nacht ist mein Liedvers durch den Kopf gegangen. Und dann kommen die herrlichen Lieder. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nichts erzählen. Da dürfen ihnen sogar die Tränen runterlaufen, was der Heiland Jesus bedeutet. Und selbst wenn sie im Sterben liegen. Ganz herrlich, ganz herrlich. Ich hatte schwere Lungenentzündung, habe aber glücklicherweise schon mit dem Arzt ausgemacht, dass ich heute den Gottesdienst halten darf. Und ich habe eine sehr große seelische Tiefe erlebt, in so einem Alter wie ich bin. Und jenseits von Gut und Böse, da erlebt man plötzlich, was ist, wenn der Herr Jesus jetzt so Steger rumdreht und sagt, jetzt ist genug. Einzige Hoffnung, in des Hirten Armenschoß. Amen, ja, mein glückliches Gruß. Und dann kommt das ja herrlich in Johannes 10. Meine Schafe hören meine Stimme. Was die Gottesworte bedeuten, machen Sie bei den Krankenbesuch es nie zu lang. Die müssen nicht schwitzen und sagen, wann geht er endlich. Sondern sagen Sie, ich bin gekommen und will dir ein Jesuswort bringen. Und will dir das sagen. Und dann wissen Sie auf einmal, bis auf der Intensivstation sagen die, das Allergrößte, was du mir jetzt gesagt hast. Das Jesuswort. Sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Meine Gnade soll nicht von dir weichen. In dieser Welt hält uns nichts. Wir wissen nicht mal, wie lange der Euro hält. Wir wissen nicht mal, ob wirklich die Neuwahl stattfindet im Februar. Sieht alles gar nicht so aus. Wir wissen überhaupt nicht, was gilt. Aber eins wissen wir, dass Jesus dich nicht loslässt. Hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Was gibt's denn Größeres? Und ich habe mich so gefreut, ich habe noch nie in meinem Leben über die Tür gepredigt von Johannes 10, aber es hat mich bei der Vorbereitung so wahnsinnig reich gemacht, das noch einmal zu sehen, weil da Jesus öfter davon gesprochen hat. Wo hat er denn noch gesprochen? Von der Tür. In der Bergpredigt. Das ist ja ganz originell, die Bergpredigt. Die wird von allen gottlosen Leuten auch benutzt. Der Joschka Fischer, unser verehrter Außenminister mit den Turnschuhen, der hat immer gesagt, er sei ja nicht so ein Christ, so wie die, nicht so ein Bigot wie wir alle, sondern er sei mehr so Bergpredigt. Er sagt, oh Joschka, in der Bergpredigt steht drin, wenn du ein liebloses Wort sagst, dann bist du ein Mörder. Jesus hat gesetzt gesagt, wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon die Ehe mit ihr gebrochen. Eure Rede sei ja, ja, nein, nein, und die Seligpreisung. Und dann steht von der engen Pforte drin. Viele sind's, die gehen den breiten Weg und kommen nicht zum Leben. Hat gerade die Bergpredigt, das ist ja der Hammer. Und er sagt, es sind wenige, die es finden, die enge Pforte. Und das ist die ganz, ganz große Not, dass man auch in evangelikale Gemeinde stundenlang über Taufe oder über Entrückung oder über alle Themen reden kann, die in der Bibel nicht ganz eindeutig gesagt sind, da will man auch keinen Streit drüber machen, sondern was ist das Wichtigste? Dass ich durch die enge Pforte durch muss. Und dass Jesus der Herr meines Lebens sein muss. Und das ist ein evangelistisches Wort, das man jedem Menschen schuldet, auch unsere jungen Leute, dass wir sagen, und man kann den Zugang ins Reich Gottes nicht erzwingen. Wie Johannes Evangelium heißt so schön, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu heißen. Nicht bloß zu heißen und den Namen zu haben, sondern es zu sein, ein Gotteskind zu sein. Das Allergrößte. Wenn der Geist Gottes dich treibt und nicht dein Fleisch und dein Wille, sondern der Geist Gottes. Herrlich, der Jesusgeist, der demütige Jesusgeist. Und nochmal, wo Jesus sagt, wer in mir bleibt, so herrlich in dem Bild vom Weinstock, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ja, wem hat er das denn gesagt? Der Jünger hat er das gesagt. Ja, war dort Gefahr, dass die Jünger mit Jesus nicht verbunden sind? Ja, natürlich. Dass der Petrus bloß an sein Schwert denkt, mit dem er sich verteidigen will. Und dass er einen Rangstreit führt, wer der Bessere ist. Und Jesus sagt, bleibe in mir wie die Rebe am Weinstock. Und das wissen wir im Remstal, was eine Rebe ist. Du musst in Jesus bleiben. Ganz herrlich an dem Sonntag, dass wir so beginnen dürfen, dass Jesus in seiner Kraft uns treibt und sein Geist. Lass deinen Geist mich täglich treiben. Wunderbar. Wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne stille halten. Wieder unser Teerstegen. Herrlich. Herr Jesus, wie der so sprust im Frühling. Ich möchte doch, dass das neue Leben aus mir rausspricht. Und dass das kommt und dass ich nicht dir ein Stinkstiefel nur bin, sondern dass ich einer bin, der dir zur Ehre lebt. Wir sind alle ganz schwache Leute. Wir sind alle Versager. Und keiner ist unter uns, der nicht täglich vielfach sündigt. Aber wir haben einen Heiland, der ist so grenzenlos stark, dass er in unserem schwachen Leben ganz viel wirken will. Und ich wünsche euch, dass in Waiblingen noch ganz viel aufbricht. Damals, wenn ich zurückbringe, waren ganz wenige, da war ein Herr Fritz, der war noch aus dem CVDM, so ein alter Rentner. Ach, was war das, ein Seelsorger. Was hat der Krankenbesuch gemacht? Pfarrerin über den Klacht, aber der war der Seelsorger. Und der Bruder Dilger, den habe ich auch noch gelernt, das ist ja schön, dass ihr es noch kennt. Der Frohnacker Straße war damals Gemeinschaft, da gab es das Haus noch nicht von 75. Aber ganz herrlich, der Finanzrat Enslen, gläubiger Mann da unten in der Kirche pflegt, Aber dass aus unserem Leben Frucht rauskommt, wisst doch, was so schwierig ist. Ich habe schon 16 Urenkel. Aber ob sie das kapieren, dass sie ohne Jesus null und nix sind. Null und nix. Und wenn sie die ganze Welt gewinnen und nehmen Schaden an ihrer Seele, das ist so schrecklich. Für uns schwer im Alter. Neulich hat, wir machen so viel Freizeiten noch, das ist so herrlich. Im Schönblick jetzt über Silvester und so weiter. Und da hat ein Leiter mal gesagt, ein Thema bewegt alle Alte. Was wird aus unseren Kindern und Enkeln, die das mit ihren Füßen von sich stoßen, die sich bezaubern lassen von einer Welt, die dich nie satt machen kann? Mir war immer die Bibel eine ganz große Hilfe als junger Mensch in der Planung, ich will nicht von Jesus weichen. Und da ist eine tolle Sache, was ich heute jungen Leuten zurufen wollte. Da steht vom Kinderzimmer von David, von den Kindern Davids. Da ging es ja drunter und drüber. Da kam es sogar zum Mord. Da gab es sogar schreckliche sexuelle Verirrungen. Und da hat einer seine Schwester vergewaltigt. Beim David mit seinen herrlichen Psalmen. Stellt euch mal, wie der Teufel wüten kann in unserer Welt. Und da heißt von dem er wurde ihrer überdrüssig, nachdem er sie überfallen hat, seine Geliebte, sodass sein Widerwille größer war als vorher seine Liebe. Die irdische Liebe betrügt so furchtbar. Wo jetzt man sucht und sagt, ich will doch die, was singt die Welt von Liebe, wenn es nicht eine Jesusliebe ist, die uns erfüllt und die uns treibt. Und das ist 2. Samuel 13, Vers 15. Ich will ein paar Geschichten noch sagen, weil ihr die behalten könnt. Ich habe viel Theorie auch immer wieder gehabt. Hat mich sehr geprägt 1973, als die jüdischen Geiseln in Entebbe vom Idi Amin entführt waren. Da war ein israelischer Generalstabschef, Mardochai Gur. Der hat dieses Husarenstück fertig gemacht. Es gab ja nie mehr sowas in der Militärgeschichte. Den Jumbo da unten in Entebbe zu befreien. Wie die da geflogen sind und die weite Strecke und betankt haben und haben noch bis zum Fahrzeug vom Idi Amin alles noch und haben die ganzen Geiseln heimgebracht. Das hätte ich mir jetzt auch gewünscht im Gaza, dass ich nochmal so sagen soll. Der Mardochai Gur war einer der größten Soldaten Israels. Aber als der Arzt gesagt hat, er hat Krebs, hat er die Pistole genommen und sich im Garten erschossen. Wisst ihr, dass die Welt keine Hoffnung hat? Keine Hoffnung. Hat also jeder von uns Krebszellen im Körper. Aber der Herr Jesus ist doch ein Herr des Lebens. Und der heißt, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben. Überströmend Leben. Noch die Sahne auf der Kaffee oben drauf gibt der Herr Jesus. Und er gibt dir ein Leben, nicht wie die Welt gibt, nach den Maßstäben dieser Welt, sondern er gibt dir ein erfülltes Leben, wo sprießt und sprost das neue Leben. Und deshalb bin ich froh, dass ich so alt bin und sagen, ich kenne viele Versuchungen meines Lebens. Und der Paul Gerhard sagt, in der Welt ist alles nichtig. Nichts ist, das nicht kraftlos wäre. Habe ich Hoheit, die ist flüchtig. Habe ich Reichtum, was ist mehr als ein Stücklein arm Erd? Adventslied. Warum willst du draußen stehen, du gesegnetes Herrn? Mensch, lasst euch doch nicht blenden vom Trug der Welt, von dem, was man sagt, von Karriere und allem, was man kriegen kann. Das Herrliche, dass er in die Weite führt und in die Weite und dass dein Leben hier schon Reich Gottes wird. Ein Stück der Gegenwart Gottes, auch im Tränental, auch unter schweren Lebensführungen, auch wenn du übervorteilt wirst, auch wenn man dich verleumdet, aber der Herr Jesus führt dich. Und es gibt kein erfülltes Leben, als ganz mit dem guten Hirten zu leben. Er ist die Tür und er gibt Leben und er gibt volle Erfüllung. Und er gibt eine Ausstrahlung, ja, das ist wie ein Brunnen in der Wüste, wo du plötzlich trinken kannst, wo der Jesus sagt, wer Durst hat, komme zu mir und trinke. Und dann denke ich an ganz, ganz viele Leute, die das gelebt haben. Ein Leben in Fülle, in großer Ausstrahlung. Und nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Ich wünsche euch, dass er durch die Türe durchgeht und dass er noch viele durch diese Türe hindurchführen kann. Eins ist Not, die enge Pforte durch. Und bei Jesus sein. In des Hirten Arm und Schoß. Amen, ja, mein Glück ist groß. Amen. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du nicht bloß der Hirte bist, sondern von Vater im Himmel beauftragt, uns die Türe aufzuschließen. Und dein Hirtenherz weint auch über diese Stadt, wo so viele Menschen irgendetwas suchen und dich auf der Seite liegen lassen. Herr, gib du dieser Gemeinde eine missionarische Ausstrahlung, auch dort am Heiligen Abend. Dass Menschen begreifen, gerade du brauchst Jesus, was denn sonst? Und nichts kann dir Erfüllung und Freude geben als er, der Herr. Wir danken dir, was du gewirkt hast, auch von den vorigen Generationen her, was du in unserem Leben gegeben hast und dass dein Wort wahr ist, völlig wahr. Und dass dein Wort Kraft hat, weil es vom Heiligen Geist erfüllt und getrieben ist. Dass es auch in unserem Leben Frucht schaffen wird. Wir bitten dich jetzt für diese Festtage, dass wir nicht hängen bleiben an eurem äußeren Flitterglanz, sondern dass wir dich haben und dass du einkehren kannst und dass du Wohnung bei uns machen kannst und alles neu machen. Ganz herrlich, diese große Freude. Amen.